Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben es gern harmonisch. Wir versuchen, das zusammenzubringen, was irgendwo Berührungspunkte hat, versuchen zu verzahnen und zu einer Harmonie zu bringen, was vielleicht sogar unterschiedliche Stoßrichtungen hat. So ähnlich kommt es mir vor, wenn ich immer wieder auf die Weihnachtskrippen in Kirchen gucke, auch bei eurer. Zwei Geschichten ineinander verwoben. Ich habe am Anfang dieses Gottesdienstes gesagt, es ist noch mal Weihnachten. Es ist nicht nur eine Doublette. Wir haben gerade im Evangelium eine komplette Weihnachtsgeschichte gehört. Nur eben mit einer ganz anderen Zielrichtung. Am Heiligen Abend und am ersten Feiertag, wenn wir Lukas 2 hören, die Geschichte vom Kind im Stall, von der Herbergssuche und von den Hirten, die da als Erste das neugeborene Kind besuchen. Und heute sind es nicht Hirten und einfache Leute, sondern wir bewegen uns in einer ganz anderen Sphäre. Bei Lukas, da ist der Retter der Welt geboren, der Heiland für alle, auch für uns. Bei Matthäus gerade, da wird der neue König der Juden erwartet. Eine ganz andere Rolle, in einem ganz anderen Umfeld und doch mit so vielen Stellen, die sich decken. Nicht umsonst machen wir es dann so in unseren Umsetzungen und Darstellungen, dass über dem Stall von Bethlehem ein Stern schwebt, wie auch hier in eurer Krippe, und dass die drei heiligen Könige und die Hirten einträchtig am oder um den Stall herum sich scharen. Aber gehen wir jetzt einmal auf unseren Matthäus ein. Eine andere Zielgruppe sozusagen. Nicht die Heiden, wie es unsere Vorfahren war, sondern die Mitglieder des auserwählten Volkes Israel, die immer noch auf den Gesalbten warten, den wirklich von Gott eingesetzten König, obwohl sie ja einen hatten, den Herodes. Und dann geschieht etwas. Die Weisen aus dem Morgenland, die heiligen drei Könige, wie wir sie nennen, weiß nicht, wann diese Veränderung entstanden ist, denn so groß war der Nahe Osten im fußmarschmäßigen Umfeld Jerusalems auch nicht, dass dort reihenweise Könige, sprich Monarchen, zu Fuß mit ein paar Töpfen Geschenken durch die Gegend hatten laufen können. Nein, die Weisen, schreibt die Bibel und nimmt damit eine relativ neutrale Umschreibung. Wenn man genauer hinguckt, ist es klar, dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss. Die Weisen waren eigentlich Astrologen, Magier oder Zauberer. Und sowas war in Israel ja schon gefährlich. Seit Sauls Zeiten war die Zauberei bei Todesstrafe verboten. Wenngleich Saul, als es ihm irgendwann mal nicht so gut ging, sich bei einer dieser Zauberinnen Rat geholt hat. Also es war damals anscheinend schon noch gang und gäbe, dass man mit den Mitteln der Magie und der Astrologie versucht hat, die Wirklichkeit zu gestalten. Und diese drei Weisen aus dem Osten, sie kommen nach Jerusalem und fragen. Fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Was richtet denn sowas an? Naja, bei der Bevölkerung vielleicht die Frage, hat unser König ein Kind gekriegt und wir wissen nichts davon? Und wenn dieses Fragen zu Herodes dringt, wird er sich sagen, wieso neugeborener König der Juden? Meinen Thronfolger habe ich doch schon. Aber die Fragen sich durch die ganze Stadt durch und bringen eine Menge Aufruhr. Nicht anders ist es zu erklären, dass nicht nur König Herodes erschrickt, sondern mit ihm die ganze Hauptstadt, ganz Jerusalem. Und dass ein regierender Monarch erschrickt, wenn Leute kommen und sagen, wir wollen jetzt mal deinen Nachfolger sehen, aber wir wissen nicht genau, wo er ist. Deswegen kommen wir auch relativ spät erstmal in den Dunstkreis deines Palastes. Das bringt einen Herrscher schon ein bisschen durcheinander. Weil wer Macht hat und wer die Macht genießt, wer die Macht ausübt, der möchte diesen Zustand auch gerne beibehalten und wenn ihn dann selber an die Hände weitergeben, die er herausgesucht hat oder gezeugt, wie im Bereich der Monarchie. Und so heißt es ja, es gibt einen neugeborenen König der Juden, obwohl wir doch einen haben, wonach riecht das? Das riecht nach Revolution, riecht nach Rebellion. Kein Wunder, dass Herodes da erschrickt. Was macht er? Nachdem er mit diesen Fragen nicht richtig umgehen kann, ruft er seine Fachleute zusammen. Die hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes. Und er befragt sie, was denn diese Fragerei solle. Und diese Fachleute, die anders als die drei Zauberer, sich nicht mit Magie und Sterndeuterei befassen, sondern tiefer in die Schrift eindringen als andere. Sie bringen dem Herodes die Botschaft, dass der Prophet Micha schon genau dieses Ereignis vorhergesagt hat. Und du, Bethlehem im jüdischen Land, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Und jetzt weiß Herodes, wenn es in der Heiligen Schrift steht, dass ihm tatsächlich eine ernstzunehmende Konkurrenz mit einem kleinen Kind erwachsen ist. Und er kann es auch schon entsprechend eingrenzen. Aber wie geht man mit einem ungewollten Thronfolger um? Naja, Herodes ist ja da ziemlich fantasievoll. Im Anschluss an unsere Geschichte gibt es ja eine der grausamsten Szenen der Bibel. Aber bis dahin ist noch weit hin. Er rief heimlich die Weisen zu sich. Und da fragt man sich dann schon. Also wenn ich jetzt König wäre und da kommt jemand mit einer Botschaft, die ich nicht ganz verstehe und ich möchte mit ihm reden, dann schicke ich doch einen meiner Palastbediensteten in die Herberge, wo die drei Herrschaften wohnen und bitte sie zur Audienz. Aber doch nicht heimlich. Also wenn er heimlich was macht, dann hat er vielleicht auch was Unheimliches vor. Und das aus Heimlichkeiten, mal abgesehen davon, im Bereich der Vorbereitung auf Geburtstagsfeiern oder die weihnachtliche Bescherung, dass bei Heimlichkeiten nicht immer etwas Gutes im Schild geführt wird, das sieht man ja schon, wenn man jetzt ins vergangene Jahr hineinguckt, was sogenannte Geheimdienste alles angerührt und angerichtet haben, wo das Wort heimlich ja auch eine große Rolle spielt. Herodes will ganz genau wissen, wann der Stern erschienen wäre, wie er gezogen ist. Und dann schickt er sie nach Bethlehem. Dieser Stern. Wir haben einen Stern gesehen im Morgenland, sagen die. Ist interessant, ne? Was so eine kleine Geschichte auch für Nebenauswirkungen haben kann. Wir sprechen heute von Filmstars. Da ist ein Stern aufgegangen, ein Star. Nichts anderes heißt es, dass da anscheinend auch Menschen sich fast ein wenig mit Christus vergleichen lassen, weil sie auch einen besonderen Stern haben. Vielleicht doch ein bisschen überheblich. Herodes schickt die drei nach Bethlehem. zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Na, die Heimtücke, die trieft ja direkt aus dem, was er sagt. Aber ein Punkt gibt mir aufzudenken, dass ich komme und es anbete. Bis hierher ist in keiner Weise irgendwo im Matthäusevangelium gesagt, dass das neugeborene Kind, das Jesus, ein göttliches Kind sei. Es ist ein Kind, dem in die Wiege gelegt wird, König über Israel zu sein. Und da geht man hin und betet es an. Vielleicht hat Herodes da tatsächlich von seinen etwas machtfülligeren Kollegen der Besatzungsmacht Rom abgeguckt. Die römischen Kaiser, die haben sich als göttlich anbeten lassen. Aber für einen Melech bei Israel, einen König in Israel, der das Königtum von Gott erhält und deshalb ganz genau weiß, dass er eigentlich nur Werkzeug Gottes zu sein hat, ist es ganz schön hochgegriffen. Und wenn er dann auch noch sagt, dass er dieses Kind anbeten werde, läuten doch wirklich alle Alarmglocken. Und unsere drei Zauberer, sie ziehen los. Und der Stern, dem sie gefolgt sind, er hält über dem Ort, an dem der größte Star der Weltgeschichte das Leben und das Licht der Welt erblickt hat. Und sie gehen freudig hinein. Und siehe da, bei Matthäus ist es kein Stall. Sie gingen hinein in das Haus, in dem das Kindlein geboren war. Der zukünftige König von Israel in einem Stall, das kann ja wohl dann doch nicht sein. Da muss auch die Geburt standesgemäß in einem Haus, dessen Pracht nicht beschrieben wurde, geschehen. Und sie fielen nieder, wie man das vor Königen tut, taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wir hören das jedes Jahr, ja, ja, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Aber was hat man denn davon? Von Gold, ja, das verstehen wir heutzutage auch noch. Weihrauch, das überlassen wir lieber unseren katholischen Geschwistern. Und Myrrhe? Also ich glaube nicht, dass diese drei große Kamelkarawanen voll Gold, Weihrauch und Myrrhe mit sich getragen haben, sondern diese Geschenke waren mehr wohlmeinende Symbole. Und wenn man Gold schenkt, als Zeichen dafür, dass man dem Kind wünscht, dass es ein Leben lang materiell in sicheren und guten Verhältnissen lebt, da reichen dann sogar zwei Körnchen, da muss es kein Pfund sein. Und der Weihrauch, der steht eigentlich dafür, dass die drei diesem Kind zusprechen und wünschen, dass es sein Leben lang von allen bösen Geistern verschont bleibt. Denn mit dem Weihrauch wird all das Böse weggeräuchert. Und die Myrrhe, habt ihr eine Ahnung? Naja, Myrrhe ist zur damaligen Zeit ein vielfältig einsetzbares Heilpflänzlein gewesen. Und mit dem Geschenk der Myrrhe war der Wunsch verbunden, dass dieses Kind ein gesundes Leben führen sollte. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg in ihr Land. Gott befiehlt den drei Weisen etwas, worauf sie mit gesundem Menschenverstand vielleicht auch hätten kommen können. Wenn ein König, der nach seiner Konkurrenz forscht, so freundlich mit der Einrichtung sozusagen eines der ersten Geheimdienste der Welt sie losschickt, dann kann er ja eigentlich nur etwas Übles im Schild führen. Das Evangelium nach Matthäus, das Weihnachtsevangelium und das Evangelium nach Lukas. Beide begegnen uns in der Weihnachtszeit. Aber der Lukas, der geht uns mehr zu Herzen. Das ist die Geschichte im Stall, die Engel, die Hirten, die einfachen Leute. Und es geht uns auch deswegen mehr zu Herzen, weil ohne dieses Lukas-Evangelium wäre aus diesem Kind in Bethlehem niemals der Heiland der Welt geworden und seine Botschaft hätte sich nicht bis zu uns durchgesprochen. Matthäus, er hat geschrieben für Israel und damit für einen lokal begrenzten Raum damals. Und er hat sich nicht bewegt hier in der Sphäre der einfachen Leute, der Menschen wie du und ich, sondern bei den Aristokraten, den Professoren, den Weisen. Die Geschichte geht weniger zu Herzen. Und trotzdem, in unseren Krippen versuchen wir es, und das finde ich auch richtig und gut, zusammenzuführen. Manchmal sind es eben zwei Welten, damit diese eine Welt, zu der auch wir gehören, ihren Retter wahrnimmt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.